Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
Zur Abwechslung mal richtig ausgesprochen. Mein Name ist Serdar Somuncu. Viele sagen Serdar Somuncu, aber das ist leider falsch. 50 Jahre Integration schiefgegangen. Hallo, meine lieben Zuhörer. Ich bin der Neue hier im Studio in, ich weiß gar nicht, wo ich bin. Es ist kühl, es ist angenehm, es riecht sauber, also es muss Deutschland sein. Hier im Studio irgendwo in Deutschland auf Radio 1 in meiner kleinen, feinen, neuen Sendung der Blauen Stunde am Sonntagnachmittag. Ich werde versuchen, ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber ich werde versuchen, mit euch in den zwei Stunden, die wir haben, ein paar Dinge zu besprechen. Aktuelles, Ärgerliches, Erfreuliches, Privates und eben alles, was mir durch den Kopf geht. Die Blaue Stunde, das ist ja der Zeitpunkt zwischen der Dämmerung und Dunkelheit, in der so ein besonders schönes Licht ist, aber es ist auch ein Synonym für eine Zeit, in der man melancholisch ist, nachdenklich ist und ja, genau das ist meine Absicht, das mit euch zu teilen. Ich freue mich, dass ihr dabei seid und ich hoffe, dass wir ein bisschen Zeit miteinander verbringen können. In der letzten Zeit ist es nicht so angenehm, jetzt wie hier zwischen uns beiden, ist ja ganz intim, zwischen dem, der mich gerade hört oder der und mir, der ich gerade hier sitze, ist ja immer so, als wäre man alleine. Dabei sind wahrscheinlich Millionen von Zuhörern, von exhibitionistischen und zugleich voyeuristischen Leuten dabei, die wissen wollen, was der Somuncu so am Nachmittag treibt. Aber bilden wir uns ein, wir wären alleine und diese Zweisamkeit, die wir hier so schön pflegen können, die ist um uns herum gerade gar nicht so schön, eher gestört. Denn wer das verfolgt in den Medien, wer sich interessiert für Politik, wer ein bisschen auch im Internet unterwegs ist, der kann nachvollziehen, was ich meine, wenn ich sage, die Welt wird immer brutaler, grausamer, beleidigender, ja, gewalttätiger, alles eigentlich. Die Welt wird immer extremer. Ich habe mich das heute gefragt auf dem Weg hierhin, ob mir das nur so geht, weil ich weiß aus allen Zeiten eigentlich, in denen Menschen gelebt haben, dass sie gesagt haben, es sei nun in ihrer Zeit am schlimmsten. Im Mittelalter war es vielleicht sogar auch schlimm oder in anderen Zeitaltern. Aber man geht ja normalerweise davon aus, dass sich die Dinge entwickeln. Also dass man aufgrund der Erkenntnisse, die man vielleicht durch die Grausamkeit des Mittelalters gewonnen hat, in der Jetztzeit wenigstens etwas klüger ist. Aber ich habe manchmal das Gefühl, dass wir uns im Augenblick schlimmer benehmen als die Menschen im Mittelalter. Wir werfen mit Dreck, wir beschimpfen, wir beleidigen uns, wir sind total im Affekt, also wirklich, es dauert kaum eine Minute, bis man irgendwo was gesagt hat, da kommt schon ein Sturm von Reaktionen, meistens ist es Empörung und man weiß kaum, wie man damit umgehen soll. Soll man es ignorieren, soll man es ernst nehmen, soll man es lesen oder soll man es einfach übersehen? Ich bin dazu übergegangen, es analytisch zu betrachten, sagen wir mal so. Ich betrachte es analytisch und frage mich, warum ist das eigentlich so und wer ist das eigentlich? Wer sind die Leute? Wer sind diese Wütenden, diese Protestierenden, diese Empörten? Und es ist ja nicht nur im Internet, es ist ja mittlerweile auch auf der Straße so und viele nennen es Pegida oder AfD. Ich glaube, es ist ein viel höherer Prozentsatz an Menschen, die dazu bereit sind, sich auf so einen Zug zu schmeißen und erstmal Dinge zu behaupten und wütend zu sein und sich zu ärgern und gleichzeitig auch so ein bisschen paranoid. Denn das ist ja das Futter dieser ganzen Gedanken, dass man immer unterstellt, irgendjemand da oben würde einem hier unten Unrecht tun. Oder Verschwörungstheorien, irgendjemand steckt hinter irgendetwas und lenkt so unsichtbar die Geschicke und man kann sich dem gar nicht zur Wehr setzen, man ist dem ausgeliefert, man ist ein armes Opfer und man muss jetzt doch endlich mal zurückschlagen, auf den Tisch hauen oder eben delegieren, so dass jemand anderes auf den Tisch haut. Im Internet finde ich es am schlimmsten, auf Facebook, ich kann gar nicht mehr auf Facebook gehen, weil es nur noch Abgekotze ist. Und wenn man dann mal, das mache ich jetzt neuerdings, auf diese Seiten der Leute geht, auf die Profilbilder und dann nach den Fotos guckt oder den Informationen, die sie dort hinterlassen haben, ist es übrigens zu 70-80%, sehr, sehr häufig jedenfalls so, dass die gar keine Informationen haben. Es sind also nur Bilder, ein Bild meistens, das Profilbild und Informationen hat Germanistik studiert an der Universität in Gera. Ich weiß nicht, ob es in Gera eine Uni gibt, aber Germanistik kann man da auch universitätslos studieren. Und das mache ich jetzt und dann gucke ich mir das immer an und dann fällt mir auf, es sind irgendwelche Unpersonen, auch glaube ich in der Fachsprache Trolle genannt. Seht mir das bitte nach in den nächsten Jahren, die wir jetzt zusammen sein werden, dass ich nicht so der Fachmann bin, was diese Begriffe angeht. Ich sage auch manchmal, ich habe gepostet und habe aber in Wirklichkeit nur einen Brief geschrieben. Ich werde das noch lernen und ihr könnt mich auch jederzeit korrigieren. Es ist sowieso hier eine sehr plebiszitäre Angelegenheit. Ich bin ein großer Fan von Volksabstimmungen. Das habe ich mit der Pegida und der AfD gemeinsam, solange nicht mit den Füßen abgestimmt wird. Und in diesem Sinne könnt ihr auch hier bestimmen, ob diese Sendung euch so gut gefällt, dass ihr wollt, dass sie weitergeht. Oder ob ihr sagt, diese Sendung geht mir so auf den Sack. Ich habe es von anderen Leuten schon viel besser gehört. Und außerdem ist mir ein Türke viel zu wenig. Ich hätte lieber zwei Deutsche. Wenn ihr das denkt, dann schreibt ihr aufhören. Wenn ihr das andere denkt, wenn ihr sagt, nein, ein Türke ist mir gut genug, immer noch besser als zwei dämliche Deutsche, dann schreibt ihr weitermachen. Wo, das könnt ihr euch aussuchen. Ihr könnt euch ein Briefpapier nehmen und mir lange Liebesbriefe schreiben. Ihr könnt es auch einfach in irgendeine Chatleiste tippen oder eben auf Facebook, so dass wir das mitkriegen und dass wir dann anhand des Querschnitts des Quotienten sehen können, kommt gut an die Sendung. Ja. Andere Leute machen das ganz anders. Wir machen das hier so. Wir haben auch keine Quote, auf die wir schielen, sondern wir wollen auch ganz einfache Dinge eigentlich, nur nämlich, dass der Einzelne und die Einzelne mit einem befriedigten Gefühl nach Hause geht oder zu Hause sitzt und sagt, ach, war das ein schöner Sonntagnachmittag. Und wenn ich es alleine war, der ich das gehört habe, ich brauche ja nicht 2 Millionen andere, die es parallel mit mir gehört haben. Also mehr Qualität als Quantität, das ist mein Ziel und ihr könnt euch daran beteiligen, dieses Ziel zu verwirklichen. Aber eben nicht in dem Stil, wie ich es eben beschrieben habe. Halt die Schnauze, du dummes Arschloch. Ich ficke dich, deine Hurenmutter. Guck mal, wie du aussiehst, du Mongo. Das sind ja immer die gleichen Verläufe. Es wird erst beschimpft, meistens in sehr schlechtem Deutsch. Du Mongo, habe ich auch schon gelesen, mit K geschrieben, du Mongo. So Mongo übrigens, gute Beschimpfung, nur als Tipp, falls ihr mich mal beschimpfen wollt. Wenn die Beschimpfungen niveauvoll sind, nehme ich sie auch übrigens gerne an, aber nur Mongo ist eben ein bisschen armselig. Und dann kommt immer die Grammatikdebatte als nächstes. Das Mongo schreibt man mit 3K, du Hurensohn, du Huso, abgekürzt. Und über die Debatte Grammatik hinweg kommt dann irgendwann die halbpolitische Debatte. Die Juden sind auch nicht besser, kommt immer als häufigster Satz. Israel, mach das doch bei Netanyahu, schreiben auch einige. So als hätte ich einen direkten Draht zu Netanyahu und würde sagen, hallo Herr Netanyahu, ich habe jetzt genug über die Deutschen gelästert, jetzt sind Sie mal dran. Und andere schreiben auch, thematisier doch mal den Mord an den Armeniern. Und dann merke ich, dass die Leute mich zum Stellvertreter irgendeiner Angelegenheit gemacht haben. Für die einen bin ich Stellvertreter der türkischen Regierung, für die anderen ein Büttel der Deutschen, für die anderen jemand, der doch endlich mal den Israelis sagen soll, die übrigens gleichgesetzt sind mit Juden, das ist für viele immer das Gleiche, dass sie die Schnauze halten sollen. Im Übrigen sind sie viel schlimmer als die, denen man vorwirft, schlimm zu sein. Das ist auch so ein Standardargument. Naja, und da habe ich überlegt, wie kann ich das jetzt mal analysieren, so dass ich es durchschaut habe und es mich nicht mehr tangiert. Und das Erste war eben, wie gesagt, ich habe mir die Profilbilder angeguckt und gesagt, okay, das ist wahrscheinlich so 70% Idiotenanteil, kann man die 30%, da trennt sich die Spreu vom Idiotenweizen. Und das, was übrig bleibt, das habe ich dann versucht zurückzuführen darauf, wo es herkommt. Und da tatsächlich ist mir aufgefallen, dass im Moment besonders die Extremen im Internet sehr dominant sind. Also die Leute, die zur Pegida gehören, zur AfD, Leute, die Erdogan gut finden, die sind wirklich im Internet unterwegs und versuchen auf alles, was sich bewegt, wie so ein Heuschreckenschwarm sich zu stürzen und es einzuschüchtern und tun in der Regel so, als wären sie die Mehrheit. Und das ist tatsächlich interessant. Ich glaube, es repräsentiert nicht die Mehrheit. Ich glaube, es repräsentiert die Mehrheit derer, die sich im Internet auf diese Art und Weise äußern wollen. Und das sind noch immer die wenigsten. Wir kommen zu einer wunderschönen Musik eines Künstlers, den ich sehr verehrt habe. Er ist vor ein paar Monaten gestorben. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich bei manchen Künstlern tatsächlich dachte, sie sind unsterblich. Bei Michael Jackson habe ich es gedacht, obwohl der schon zu Lebzeiten aussah wie ein Toter. Und auch bei diesem, einem seiner größten Rivalen eine lange Zeit lang und dann einem seiner ja, nächsten, wie soll ich sagen, Konkurrenten, aber sie waren sich doch sehr ähnlich. Bei Prince war es so, dass ich, als ich gehört habe, dass Prince tot ist, ich nicht erschüttert war und auch nicht mich dazu aufgefordert fühlte, Rest in Peace zu schreiben, wie das ja die meisten machen, die sich dann im Dunstkreis dieser Ereignisse verewigen wollen, sondern ich dachte, meine Güte, da ist ein Kunstkraftwerk von uns gegangen. Und eines dieser Kunstkraftwerke auch in sich, denn wirklich jedes Werk, das Prince geschaffen hat, jeder Song, den Prince geschrieben hat, ist für mich ein Ausbund an Kreativität und Energie, stammt von einem Album, seinem bekanntesten und erfolgreichsten Album bis zum heutigen Tage, Purple Rain. Und daraus hören wir jetzt Darling Nikki, eine seltsame Frau mit außergewöhnlichen Sexualpraktiken.
Die komplette Sendung mit Musik. Hören Sie auf radio1.de.
Nikki, das ist eine Edelnutte, muss man sagen, bei der Prince einen kleinen Vertrag unterschrieben hat und dann verliebt er sich in sie und sie ist plötzlich weg. Come back, Nikki, come back, singt er dann nur noch. Ein toller Musiker, ein toller Gitarrist, ein Multitalent, eine Universalerscheinung, wie es sie so wahrscheinlich selten gegeben hat und an einer so banalen Sache gestorben letztendlich. Weiß jetzt gar nicht, ob es erwiesen ist, aber ich kenne es von mir selbst. Wenn ich auf Tour bin, ist das Schlimmste, was passieren kann, dass man krank wird, dass man sich erkältet und vielleicht sogar richtig Fieber hat. Und wir Künstler neigen dann dazu, dass wir dann trotzdem weitermachen. Und wenn man es übertreibt, kommt die Herzmuskelentzündung und die große Gefahr, dass man irgendwann stirbt. Und wenn man es betäubt mit Schmerzmitteln, dann ist es noch viel schlimmer. Dann passiert das, was hier bei Prince oder bei vielen anderen Leuten wahrscheinlich auch schon passiert ist. Sehr, sehr schade. Aber er hat ja genug hinterlassen und davon haben wir jetzt gerade ein bisschen was gehört. Das Thema, was ich eben mit euch besprochen hatte, das führt noch ein bisschen weiter, nämlich von der Enge manchmal des Internets und den Köpfen derer, die im Internet unterwegs sind, hin zu den Straßen, hin zu den politischen Debatten. Und auch da, finde ich, ist es mittlerweile so, dass die Debatten extremer geworden sind. Donald Trump in Amerika möchte eine Mauer ziehen zwischen Mexiko und Amerika. Er macht Wahlkampf gegen die Hispanos, er macht Wahlkampf gegen Menschen muslimischen Glaubens. Und leider, muss man sagen, hat er damit Erfolg. Er wird zu einem ernsthaften Konkurrenten für Hillary Clinton, die ihm im Moment nicht sehr viel entgegenzusetzen hat. Man versucht den Wahlkampf gerade auf Seiten der Demokraten ein bisschen aggressiver zu machen, aber es ist erwiesen mittlerweile, dass diese Art, polemisch zu sein und polemischen Wahlkampf zu führen, offensichtlich sehr erfolgreich ist bei einem Teil der Bevölkerung. Und wer sich in den letzten Wochen mal angeguckt hat, was nicht nur bei uns in Deutschland passiert ist, sondern in unserem Nachbarland Österreich, der wird sehen, dass auch zu uns diese Stimmung kommt und diese Art und Weise, Debatten zu führen, die ich sehr platt, die ich sehr einfach und die ich sehr oberflächlich finde. In Österreich hat die FPÖ fast geschafft, den Präsidenten, den Bundespräsidenten zu stellen. Es hat dann aus meiner Sicht Gott sei Dank noch der Vertreter der Grünen Van der Bellen geschafft. Aber was wäre passiert, wenn es nicht so gewesen wäre? Es wäre wahrscheinlich keine Katastrophe geworden. Ich glaube nicht, dass die Österreicher plötzlich alle Nazis geworden sind. Aber es wäre auf alle Fälle ein Zeichen gewesen. Es wäre ein Signal gewesen für die extrem Rechte, dass sie mittlerweile derartige Erfolge erzielen kann. Und es wäre für uns alle, die wir uns für den aufgeschlosseneren Teil dieser Gesellschaft halten, für uns alle, die wir für eine vielfältige Gesellschaft sind, ein Warnzeichen, dass wir uns aufraffen müssen, dass wir uns bewegen müssen und dass wir eben auch unsere Argumente nicht mehr oberflächlich ausrichten können, sondern dass wir in den Infight gehen müssen, gerade mit denen, die es sich sehr einfach machen, indem sie Parolen skandieren, wir sind das Volk, zu viele Flüchtlinge, Ausländer raus, die nicht mehr in unsere Zeit passen, die einfach vollkommen anachronistisch sind. Denn wer kann sich vorstellen, dass dieses Land, in dem wir leben, im Jahr 2016 wieder so ist wie in den 70er Jahren? Wir können A, die Ausländer nicht alle zurückschicken, schon gar nicht die, die hier sehr lange leben. Und wir können es uns B, auch nicht erlauben, die Menschen, die zu uns kommen, an den Grenzen abzuweisen. Denn wir haben aus meiner Sicht eine Verantwortung, geradezu eine indirekte Mitbeteiligung an den Krisen, die dazu geführt haben, dass diese Menschen ihre Heimat verlassen haben. Und jetzt ist es unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass diese Menschen hier einen Unterschlupf finden und dass wir diese Menschen so gut wie möglich in unser Leben, in unsere Gesellschaft integrieren. Und das ist für viele ein angsterregendes Szenario. Wenn man sich mal anhört, was die AfD so fordert, dann spielt dabei immer eine Rolle, dass das deutsche Volk unterwandert wird von fremden Kulturen. Es gibt eine Völkerwanderung aus dem Osten. Aber wenn man dann wirklich mal nach Sachsen fährt, also ich war oft in Sachsen auf Tour, ich war für viele Zuschauer der erste lebende Ausländer, den sie gesehen haben, dann fällt einem auf, es gibt da gar nicht so viel Fremde. Es ist eher dieses Bild, was dort an die Wand gemalt wird, als Schreckensbild, dass es eine Unterwanderung geben könnte, was die Leute erschreckt. Und tatsächlich ist es vielleicht auch so, die Welt hat sich verändert, wir sind globalisiert und jeder von euch, wenn er sich mal das Etikett in seiner Jacke oder in seinem T-Shirt anschaut, trägt irgendwas, was irgendwo in der Welt hergestellt wurde, in Bangladesch, in Indien. Und das ist uns gut genug und das zahlen wir für wenig Geld. Und wenn diejenigen, die diese T-Shirts und diese Jacken für noch weniger Geld hergestellt haben, wenn diesejenigen hier hinkommen wollen, dann wollen wir ihnen den Zutritt zu unserem Wohlstand, zu unserer Freiheit verweigern. Und das ist ungerecht. Das ist eine Verteilungsungerechtigkeit, die existiert. Das hat die UN vor einigen Monaten ja schon kritisiert. Und das ist etwas, was dazu führt, dass viele Menschen, die eben auch über das Internet sehen können, wie gut es uns hier geht, sagen, dann gehen wir doch lieber dahin. Und zum anderen gibt es Kriege. Kriege und Not und Elend und Hunger. Während wir hier sitzen und während ich euch hier das alles erzähle, sind vielleicht gerade 10.000, 15.000 Kinder an Hunger gestorben. Und wir wissen nicht, welche Unverträglichkeit wir uns leisten sollen. Manche essen kein Gluten mehr, andere essen kein Fleisch mehr. Und in Afrika wären Kinder vielleicht froh, wenn sie nur eine Handvoll Reis hätten. Das ist der grobe Unterschied und der große Unterschied zwischen unserem Lebensstil, den wir für selbstverständlich halten, und zwischen der Realität, in der viele andere Menschen leben. Und diese Menschen, die gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen, sei es, weil sie dort nichts essen haben oder weil es ihnen materiell nicht gut geht, aber auch weil es dort Kriege gibt, die kommen dann eben auch hierhin. Und was sollen wir mit ihnen machen? Sollen wir sie ihrem Schicksal überlassen? Sollen wir sie abschieben oder sollen wir uns freikaufen, indem wir einem Politiker wie Erdogan 3 Milliarden bis 6 Milliarden geben dafür, dass er uns das Problem vom Hals schafft? Oder sollten wir jetzt mal anfangen, uns ernsthafte Gedanken darüber zu machen, wie wir in Zukunft mit dieser Verteilungsungerechtigkeit umgehen wollen. Mein zweiter Musiktipp heute für euch ist wieder ein bisschen R&B. Ich will in meiner Sendung immer etwas monothematisch an die Musik rangehen. Vielleicht werden wir in den nächsten Sendungen auch mal Death Metal hören. Vielleicht hören wir uns ein bisschen jazziger an. Vielleicht aber auch mal Schlager. Wir werden sehen, je nachdem wie die Stimmung ist. Heute haben wir ein bisschen R&B und ich habe eine wunderbare Platte entdeckt einer Sängerin, die ich eigentlich gar nicht so mochte. Es ist Rihanna. Die hat eine sehr blecherne Stimme. Viele Leute sagen, ich kann die gar nicht hören. Aber in der Tat ist Rihanna eine sehr kreative Künstlerin. Sie kommt aus Barbados. Es ist ihr 8. Studioalbum, glaube ich, was jetzt auf den Markt gekommen ist. Anti heißt es, ist im selben Label veröffentlicht worden, auch auf dieselbe Art und Weise wie Beyoncés Album Lemonade, also über ein Download-Portal. Und dieses Album ist ein sehr schönes, interessantes Album, voll mit kreativen Ideen, auch in sehr konstruierten Produktionen manchmal, mir manchmal zu konstruiert, aber es ist ein richtungsweisendes Album. Das finde ich gerade bei Rihanna ganz spannend. Sie hat in den letzten Alben, die sie gemacht hat, immer auch viele Experimente gemacht und ich finde, sie war sehr innovativ und hat einen fast neuen Stil schon entwickelt. Und die Ballade, die wir jetzt hören, ist ja fast schon traditionell, finde ich, für dieses Album. Es ist eine wunderschön gesungene Ballade mit dem Titel Close to You von Rihannas Album Anti.
Die komplette Sendung mit Musik hören Sie auf radio1.de. Radio 1, die blaue Stunde mit Serdar Somuncu.
Ah, das geht runter wie Öl, wenn die Stimme meinen Namen so richtig sagt. Das macht mich auch ein bisschen horny. Ja. Naja gut, später dazu mehr oder vielleicht auch nicht, dann kann ich das ja auch alleine mit mir ausmachen. Hier ist Serdar Somuncu, richtig ausgesprochen, Sonntagnachmittag in meiner blauen Stunde der Zeit zwischen Dämmerung und Sonnenuntergang, in der alles so schön erscheint und melancholisch ist auch ein bisschen und ich mich mit euch treffe, um über die Dinge zu sprechen, die mich beschäftigen, die uns beschäftigen und ja, die vielleicht auch andere beschäftigen. Ich habe mit euch gesprochen über extreme Extremisten im Internet, Extremisten in der Politik und wir haben einen kleinen Ausflug gemacht in die Welt, in die Verteilungsgerechtigkeit, in das, was andere von uns wollen und wir von anderen nehmen. Und wir landen jetzt wieder bei dem, was tagesaktuell ist, nämlich der Frage danach, was passiert eigentlich gerade? Die AfD gewinnt an Stimmen, 24% in Sachsen-Anhalt. Ist sie wirklich so schlimm, wie alle sagen? Haben die etablierten Parteien Angst, dass da eine neue Partei kommt, die diese vakante Stelle besetzt? Und was ist die AfD eigentlich genau? Die AfD ist erstmal, sollte ja eine liberale, neoliberale Wirtschaftspartei sein. Professor Bernd Lucke, der die AfD gegründet hat, ich nenne ihn heute Professor Frankenstein eigentlich eher, weil er hat ein Monster kreiert, bei dem er erstmal gar nicht wusste, ob dieses Monster zu Leben erweckt werden kann. Und jetzt ist dieses Monster aus seinem OP-Saal sozusagen abgehauen, ausgebüxt und treibt sein Unwesen. Und dieses Monster, dieses unberechenbare Wesen, ist nicht mehr die neoliberale Wirtschaftspartei, sondern es ist ein Sammelbecken für unglaublich viele unterschiedliche Leute. Zum einen offen bekennende Rechtsextremisten, die sich darunter gemischt haben. Wenn ihr euch mal diese Veranstaltung anguckt, da werden Fahnen geschwenkt, die aus einer ganz anderen Zeit kommen. Da werden Parolen gerufen, die sehr, sehr eindeutig sind. Da werden auch Reden gehalten, die sehr eindeutig sind. Alexander Gauland hat jetzt vor ein paar Wochen eine Rede gehalten, in der er 1:1 NPD zitiert hat. Das ist ihm dann auch vorgehalten worden. Aber der Gauland ist da eh schmerzfrei. Der hat ja auch dieses Interview gegeben in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und gesagt, wer will schon Boateng als Nachbarn haben. Später hat er wiederum gesagt, er hätte nicht gewusst, dass Boateng farbiger ist. Und es wäre ja viel schlimmer gegen die Nachbarn eigentlich gewettert und auch so gemeint als gegen Boateng. Denn er wollte damit eigentlich nur sagen, die Deutschen wären so intolerant, dass sie einen nun doch nicht farbigen, also ich krieg's nicht mehr auseinander. Er hat einfach nur Scheiße gelabert. Und so eine Scheiße haben wahrscheinlich auch viele andere gelabert. Ich weiß, Beatrice von Storch ist ja mit dem Kopf auf die Tastatur gefallen. Frauke Petri meinte es dann mit dem Schießbefehl doch nicht so. Ich habe ein bisschen Gefühl, dass Masche. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die sich das so gegenseitig zuschieben. Und da fällt mir einer ein, der das viel besser eigentlich konnte und der es erfunden hat, nämlich Jörg Haider. Der damalige FPÖ-Vorsitzende, später das BZÖ, ist die Nachfolgepartei gewesen und Landeshauptmann von Kärnten, der ja tragisch ums Leben gekommen ist, weil er in einer Rechtskurve zu viel Gas gegeben hat. Was für ein passender Tod eigentlich für einen Nadelstreifen-Nazi. Jörg Haider hat das damals auch so gemacht. Der hat so Sätze gesagt, wie er wünsche sich Arbeitslager für straffällig gewordene jugendliche Ausländer, damit sie sich darin besser konzentrieren können. Und später hat er gesagt, nee, das habe ich alles gar nicht gesagt. Man konnte es ihm dann nachweisen. Dann hat er gesagt, ich habe das aber nicht so gemeint. Warum sagt man was, was man nicht meint? Und warum überhaupt sagt man sowas? Will man damit was antriggern? Diesen latenten Volkszorn, der sagt, jetzt endlich sagt's mal einer und hat es eine Berechtigung, dass man sowas sagt? Björn Höcke zum Beispiel, der sagt ja auch immer Deutschland, Deutschland hier und mal wieder eine Bratwurst beißen und das Deutschlandlied singen. Hat das eine Berechtigung? Müssen die Deutschen sich mehr ihrer Werte besinnen, der deutschen Werte besinnen? Aber wissen die Deutschen auch, was deutsche Werte sind? Ich meine, wisst ihr das, was Deutsch sein bedeutet? Ist es nur die deutsche Sprache zu sprechen, dann sind auch Luxemburger Deutsche. Und viele Türken, die hier aufgewachsen sind, die viel besser Deutsch sprechen als Türkisch. Oder ist es das Bekenntnis zu einem Nationalgedanken? Aber wo fängt das Bekenntnis an und wo hört es auf? Deutschland ist ein sehr gemischtes Land immer gewesen und zu dem Zeitpunkt, als Deutschland eine Einheit wurde, irgendwann Mitte des 19. Jahrhunderts, da gab es noch ganz andere Systeme und Gedanken, die dazu geführt haben, dass man dieses einheitliche Deutschland wollte. Da gab es ein Preußen, ein Österreich. Ist das Deutschland heute noch das Deutschland, das man meint, wenn man von Deutschland spricht? Woher kommt die schwarz-rot-goldene Farbe? Weiß das jemand? Kann das jemand erklären? Wahrscheinlich viele Klugscheißer von euch, die jetzt irgendwelche Aufsätze drüber schreiben. Aber wissen das die Leute, die auf der Straße die Fahnen schwenken? Und wissen sie, wofür diese Werte stehen? Ob sie mehr für Toleranz stehen als für Engstirnigkeit? Ob dieses der Begriff Nationalstaat wirklich das ist, was er heute repräsentiert? Ich bin da nicht ganz sicher. Ich glaube, das hat sich verselbstständigt. Der Begriff Nationalstaat ist eher ein Synonym für ein Gefühl, dass früher alles besser war. Und die Leute, die da auf der Straße stehen, und es sind nicht nur die im Osten, es sind auch mittlerweile die im Westen, die fühlen sich, glaube ich, bedroht. Die sind vielleicht sogar überfordert. Die Grenzen sind plötzlich auf. Das Land, dieses Gebilde ist porös. Leute können rein und raus, wie sie wollen. Seit dem Schengener Abkommen muss man noch nicht mal durch eine Grenzkontrolle. Man kann sich in Europa frei bewegen. Und gleichzeitig sieht man dann so Bilder von Leuten, die geköpft werden, irgendwo in der Wüste. Man fühlt sich bedroht von Menschen, die einen anderen Glauben haben oder eine andere Sexualität praktizieren oder die irgendetwas machen, was man so nicht kennt. Und das ist seltsam. Ich weiß nicht, warum man sich bedroht fühlen muss in einer Welt, in der man alle Vorteile dieser Vielfalt nutzt, aber sich nur in dem Moment, wo andere diese Vielfalt auch nutzen wollen, beschränkt auf das, was einfältig ist. Ich glaube, da muss man sich entscheiden. Also vielleicht wäre das einfacher, sich zu entscheiden und dann auch gleichzeitig zu überlegen, auf welcher Seite man steht. Ich habe mich entschieden. Also ich bin gerne hier und ich bin auch gerne zusammen mit anderen hier. Mich bereichert das, jede Taxifahrt, die ich habe mit einem persischen Taxifahrer oder Leuten, die aus Syrien kommen, ist für mich wie eine kleine Reise. Ich lasse mir von denen erzählen, was in ihren Heimatländern los ist, was sie essen, welche Musik sie hören. Und ich habe ehrlich gesagt kaum erlebt, dass diese Leute so aggressiv sind wie die, die ich getroffen habe, wenn ich auf Tour war. Nazis, die in meine Vorstellung gekommen sind und Deutschland in Schutz nehmen wollten vor dem Angriff des Türken, der ihren Führer verunglimpft. Ist auch so eine Sache. Zahlen. Wie viele Leute kommen denn jetzt wirklich nach Deutschland? Sind es Milliarden, Millionen? Frag mal die gefühlte Zahl ab bei den Demonstranten auf den Straßen in Dresden. Die werden sagen, Millionen, jedes Jahr kommen Millionen. Und wir müssen endlich die Grenzen dicht machen. Der Osten Deutschlands ist ein leeres Land. Wenn ihr da mal durchfahrt, dann guckt euch das mal an. Super Infrastruktur, erstaunlich, innerhalb von 25 Jahren hat sich da was entwickelt, was ich so nie erwartet hätte. Kohl hatte auch ehrlich gesagt ein bisschen recht, es sind fast blühende Landschaften. Gleichzeitig eine hohe Arbeitslosigkeit, also auch ein bisschen dieses Ungerechtigkeitsgefühl scheint das anzusteuern und zu triggern, dass die Menschen sagen, naja, wir sind die Verlierer der Einheit. Der Westen hat sich auf unsere Kosten hier ein schönes kleines Restdeutschland gebaut, die Firmen haben für wenig Miete ihre Filialen eröffnet und wir haben die Arschkarte gezogen. Es sind alles Gedanken, die ich mit euch teilen will, ohne dass ich euch vorschreibe, was ihr dazu zu denken oder zu sagen habt. Und zwischendurch stelle ich euch immer ein bisschen was von meiner Lieblingsmusik vor. Dieses Lied widme ich einer besonderen Politikerin, Frauke Petry, die die AfD-Vorsitzende ist. Und obwohl sie es ihren Mitgliedern anrät, in ihrem Parteiprogramm zu heiraten und die Ehe zu schützen, in einer wilden Ehe lebt mit Markus Prezell. Beide bringen jeweils 4 Kinder mit in diese wilde Ehe. Und das spricht Bände über die Glaubwürdigkeit der AfD. Hier kommt Echo Fresh mit Nur für dich.
Die komplette Sendung mit Musik hören Sie auf radio1.de.
Das war Echo Fresh, der Kölner Rapper mit einem Liebeslied für Frauke Petry, Nur für dich. Echo war Ekrem, heißt er übrigens. Ekrem heißt er wirklich, war auch in meiner Sendung vor ein paar Wochen. Unglaublich netter Mensch, unglaublich höflich und schüchtern fast. Und ich mag das, was er macht. Ich finde, er ist ein guter Rapper. Ich bin jetzt nicht der Fachmann, ich bin jetzt kein Hip-Hop-Experte, aber man sagt, glaube ich, er hat einen ganz guten Flow. Er hat einen ganz guten Flow. Yo, check this out. Check this out. Ich bin noch so aus den 80ern übrig geblieben. Yo, motherfucker, check this out. Das ist so meine Phase des Hip-Hops, die ich noch in Erinnerung habe. Das hat sich ja alles sehr entwickelt. Hip-Hop ist ja sehr, ja, wie soll ich sagen, sehr weit weg von dem, wo es mal war. Früher war hip, hip, habe, you don't stop, to the beat, to the rock, to the beat. Und dann kam immer, all the ladies say ho, ho, all the boys, you don't stop, until you rock it to the blah, blah beat. Das war Rap früher. Und Curtis Blow zum Beispiel war einer dieser Leute, die das gemacht haben. Immer übrigens auf die gefühlt gleiche Basslinie. Das ist irgendwie immer die gleiche Basslinie. Gespielt übrigens von Bernard Edwards. Das ist der Bassist von Chic gewesen. Bernard Edwards übrigens ist auch an einer Herzmuskelentzündung gestorben, in Osaka nämlich. Ich glaube 1986, Chic hatte ein Live-Konzert und er war schon seit ein paar Wochen erkältet und hat trotzdem gespielt. Und das, was ich euch eben beschrieben habe, ist auch Bernard Edwards passiert, der ein begnadeter Bassist war. Nile Rodgers, der Gitarrist, der bekannte Produzent und Gitarrist von Chic, war mit ihm ja eng befreundet. Die beiden hatten sich kennengelernt in der Heimatstadt von Bernard Edwards. Und dort war Bernard Edwards Postbeamter. Lustig, der Nile Rodgers ist immer zu dieser Postfiliale gegangen, um seine Briefe wegzubringen, und da hat er ihn kennengelernt und die beiden haben dann angefangen Musik zu machen. Das ist eine der fruchtbarsten Musikerbeziehungen daraus entstanden, die es jemals gab, und diese Beats, die Chic hat und die auch Nile Rodgers dann später bei anderen Bands als Produzent eingesetzt hat, die sind legendär. Nile Rodgers hat ja viel produziert, Madonnas Album zum Beispiel, Like a Virgin, aber auch Duran Duran, David Bowies Let's Dance, all das ist von Nile Rodgers. Und finde ich, klingt auch sehr, sehr typisch. Diese Stratocaster, die er gespielt hat, klingt sehr nach Nile Rodgers und ist etwas sehr Eigenes. Wie komme ich auf Nile Rodgers? Ich komme auf Nile Rodgers, weil Rap, genau, Hip-Hop in meiner Zeit, in meiner Jugend, wie man sagt, in meiner Jugend, früher vor dem Krieg, in meiner Jugend, da war der Rap noch anders. Da war der Rap noch von den Schwarzen, und die haben Rap-Musik gemacht. Ja, in meiner Jugend war es tatsächlich so, man stellte sich drei Leute vor in New York, die um eine brennende Tonne standen und dann irgendwelche wütenden Texte gesprochen haben zu einer relativ geilen Musik. Sugar Hill Gang kam dann, oder Grandmaster Flash, New York, New York, Big City Dream, and everything in New York ain't always what it seems. Habe ich sogar behalten. Ich war pubertierend, 13 Jahre, habe so einen kleinen Schnäuz gehabt und ein Goldkettchen und trug so ein Netzhemdchen und fand das alles mega, mega cool. Ich wollte auch so einer von denen sein. Und irgendwann hat sich das dann weiterentwickelt. Irgendwann kam auch Eminem dazu, der erste großartige, finde ich immer noch, weiße Rapper, der auch anerkannt worden ist von den Legenden und der heute eine Koryphäe ist. Und dann kam Rap auch nach Deutschland. Irgendwann so Mitte der 80er fing an, glaube ich, in Ratingen. In Ratingen gab es ein Projekt, das hieß Fresh Family. Und Fresh Family war entstanden aus einer anderen Kombination, nämlich aus einer Jazz-Kombination. Die Jazz-Kantine zum Beispiel, die war auch daran beteiligt mit Gunter Hampel. Gunter Hampel ist auch eine Legende, mittlerweile wahrscheinlich 70, 75 Vibraphonist, Multi-Instrumentalist, der aus den 60er, 70ern kommt, zusammen mit so Beatnik-Hippie-Bands wie Embryo immer auf Tour gewesen. Sehr experimentell. Und Gunter Hampel, der hat dann dieses Projekt initiiert und daraus sind dann andere Projekte entstanden und irgendwann kam es zu Fresh Family und Fresh Family fing dann an, zum ersten Mal deutschen Rap zu machen, wobei deutscher Rap eigentlich schon vorbereitet war von Falco, ja, von dem begnadeten Herrn Hölzel aus Wien mit seinem Kommissar und diesem Sprechgesang, diesem typischen, mit diesem Wiener Schmäh. Das war aber ein bisschen zu früh, hatte ich das Gefühl. Und erst dann so Mitte der 80er, als es in Deutschland auch angekommen ist, machte Rap eine rasante Entwicklung. Hip-Hop wurde in Deutschland zu einer Jugendkultur. Gangster-Rap kam dazu und entwickelte sich immer weiter. Und es wurde auch zu einer Subkultur für die in Deutschland lebenden Menschen migrantischer Herkunft. Viele Türken in Berlin und eigene Szenen in den großen Städten Berlin, Stuttgart, Hamburg, München. Viele, viele arabischstämmige Menschen haben den Rap genommen und ihn zu ihrer Musik gemacht und auch zu einem Sprachrohr für ihre Wut oder für das, was sie eben in ihren Vierteln erlebt haben. Und irgendwann aber ist es wieder gekippt und wurde was Artifizielles, so dass die Gangster-Rapper, die behaupteten, Gangster-Rapper zu sein, gar keine Gangster-Rapper waren, sondern eigentlich nur ganz bürgerliche, kleine, dämliche Jungs, die einen auf dicke Hose gemacht haben. Da fällt einem natürlich sofort Bushido ein. Bushido. Mohammed Anus Fercici, der bekannteste Gangster-Rapper Deutschlands. Eigentlich ganz wohlbehütet aufgewachsen als Kind einer Deutschen, die verheiratet ist mit einem Tunesier. Der macht das sozusagen in Perfektion, dass er Leute beleidigt, dass er ja auch Gewalt in seinen Texten verherrlicht, sehr, sehr antischwul ist. Und dann, so wie die AfD nachher sagt, ich bin mit dem Schwanz auf die Tastatur gefallen. Ich meinte das alles nicht so. Ein schöner Gruß von hier aus nach, ich glaube, wo ist es? Irgendwo im Wald steht ein Haus und da wohnt Bushido mit seiner Frau, der wunderhübschen Frau Lagerblom. Das hört sich so ein bisschen an wie eine Figur aus einem Astrid Lindgren-Roman. Das Thema heute in meiner blauen Stunde hier, der Zeit zwischen Dämmerung und Sonnenuntergang, und fast ist die Sonne untergegangen. Es macht einen Riesenspaß, hier zu sein. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen Spaß. Erinnert euch mal daran, ich habe ja ganz am Anfang der Sendung gesagt, wenn es euch keinen Spaß macht, habt ihr sogar Einflussmöglichkeiten, um dem Sender, der mich hier duldet, sozusagen Argumentationshilfe zu leisten, damit er mich rausschmeißen kann. Und dann habe ich was gegen den Sender in der Hand und kann sagen, ihr kleinen Bastarde, ihr habt gedacht, ihr werdet mich los, aber ich presse meine Faust in euren Anus, dass ihr schreit vor Schmerzen. Auch eine schöne Geschichte, Thema für eine der nächsten Sendungen. Hoffen wir, dass wir sie gemeinsam erleben. Ich will euch im Folgenden noch ein bisschen was über Extremisten, Extremismus, extremes Verhalten in unserer Gesellschaft erzählen. Ich habe ein paar Beispiele und das nur zum Ablauf meiner Sendung. Ich werde immer so einen kleinen Überblick über die politischen Dinge geben, die mich beschäftigen, die uns beschäftigen. Dann machen wir ein bisschen Alltagstalk. Ich erzähle was zu den Liedern, die wir hören. Aber ich erzähle auch einfach irgendeinen Scheiß, der mir gerade durch den Kopf geht. Und weil mir gerade kein Scheiß mehr durch den Kopf geht, ich nur noch irgendwie an, ich glaube, nackte Frauen denke, fällt mir eine sehr hübsche Frau ein, die aber mittlerweile sich nicht mehr schminken will. Alicia Keys will sich nicht mehr schminken. Ich weiß nicht, ich habe immer gedacht, Schminke muss sein, weil der Moment am nächsten Morgen, wenn man die Frau, die man neben sich liegen sieht, als, naja, das erkennt, was sie ist. Sagen wir mal so, der ist nie schön. Also man will dann weg. Und deswegen dachte ich, Schminke ist ein Instrument, damit es klappt. Und warum macht man das weg? Warum macht man das Instrument, das es macht, dass es klappt, weg? Da klappt's ja nicht. Oder habe ich vielleicht was nicht verstanden? Hören wir mal rein. Es ist aus dem neuen Album von Alicia Keys. Das kommt jetzt Mitte Juni raus. Alicia Keys, bildhübsche Frau, finde ich, hat jetzt eine Single ausgekoppelt. Sie heißt Entkommen und es ist seltsamerweise ein Merengue. Ein Merengue getarnt als R&B. Hier kommt Alicia Keys.
Die komplette Sendung mit Musik hören Sie auf radio1.de. Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
Ja, das bin ich. So heiße ich. Ich bin hier Serdar Somuncu am Sonntagnachmittag. Ich fühle mich gut und ich glaube, ihr fühlt euch auch gut. Habt ihr einen Kater? Habt ihr gesoffen gestern oder seid ihr vorm Fernseher eingeschlafen? Mein Lieblingstag ist Samstag, ehrlich gesagt. Samstag ist gut, weil Samstag ist so ein bisschen zwischen den Dingen. Ist so zwischen, ja. Das meiste, was gut ist, ist immer dazwischen. Zwischen den Beinen, zwischen den Jahren und zwischen den gewöhnlichen Werktagen, da ist dieser wunderschöne Samstag. Als Kind habe ich Samstage geliebt, ich weiß nicht warum. Sonntag fand ich eher ein bisschen psycho, weil Kirchengeläut und alle Geschäfte zu und so, das war nicht mein Ding. Also Samstag, es könnte von mir aus jeder Tag ein Samstag sein. Gibt es nicht so ein Kinderstück, das so heißt? Wenn jeder Tag ein Samstag wäre? Keine Ahnung. Kinder wollen immer, dass jeder Tag Samstag ist. Kinder wollen sowieso viel zu viel. Man muss Kinder mal in ihre Schranken weisen. Ja, Kinder, man darf nicht immer alles haben, was man will. Sind alle viel zu verwöhnt. Diese Bastarde. Nein, das war natürlich nicht ernst. Ich wollte nur gucken, wie weit ich hier gehen kann, ob ihr meine Ironie noch versteht oder ob ihr jetzt so aufs Gaspedal drückt, dass ihr gegen die nächste Wand fahrt vor Wut. Wollte einfach nur mal die Impedanz eurer Toleranz austesten. Toleranz ist so ein Ding, ich weiß nicht, ich bin auch manchmal, vielleicht bin ich intolerant, vielleicht sind die anderen ignorant oder denken, ich müsste tolerant sein, fällt mir manchmal auch wirklich schwer. Und gerade so in der Öffentlichkeit gibt's Leute, die benehmen sich aber auch echt unter aller Sau. Also da denkst du, sag mal, hast du sie nur alle? Ja, dieses typische Ding ist ja telefonieren. Telefonieren in der Öffentlichkeit. Dann fährst du dann im Zug, dann kaufst dir extra für 5.000 Euro mehr ein Ticket für die erste Klasse, wirst auch noch gefragt, dämlich, im Ruhebereich, ja, nein, ja, natürlich, Ruhebereich. Wenn es im ICE überhaupt einen Ruhebereich gibt, weil alle 5 Minuten kommt ja so eine Trine an und dreht dir Gummibärchen an. Möchten die noch Gummibärchen? Du kommst wirklich aus dem ICE und hast die Wampe voll Gummibärchen, Kaffee und bist mega genervt, ja. Und dir ist auch ein bisschen schwindelig, weil du musstest in verkehrter Fahrtrichtung 300 fahren. Und dann in diesem Ruhebereich, da sind immer Typen drin, die telefonieren immer. Immer, es sind, ich habe auch selten erlebt, dass Frauen in der Öffentlichkeit so laut telefonieren. Es sind immer Typen. Was nahelegt, das ist, ja, das Einfachste. Wer freut wahrscheinlich schon in einem Bruchteil von Sekunden drauf gekommen, dass ein Telefon ein Pimmelersatz ist. Ist klar, die wollen halt zeigen, guck mal, ich habe ein ganz wichtiges, einen wichtigen Körperteil, technisches Gerät, etwas, was ich in der Hand halte. Ja, und ich kann sogar damit sprechen. Ich blas mir sozusagen selber ein. Ich bin so potent, dass ich nicht nur ein Riesending habe. Ich bin sogar so, ach, vergiss es einfach. Ja. Und dann hörst du diesen Leuten zu. Und die offenbaren sich mit so einer Ungeniertheit auch. Die denken in dem Moment gar nicht, dass ich alles mitkriege. Ja, meistens gibt's so Ortsbestimmungen. Ja, wir stehen gerade am Bahnhof. Ja, in Hannover. Mhm, ja, ja, der Zug steht. Hannover, ja, was? Dann kommt immer die Verbindungsstörung. Was? Nein, was? Hallo? Und das sind die größten Idioten, die ein Handy haben mit wahrscheinlich einem Balken Empfang und dann mal Hallo? Warum? Und dann sagen die aber 10-mal Hallo. Hallo? Hallo? Bis die kapiert haben, dass sie auflegen sollten, weil die Verbindung halt nicht mehr da ist, dauert es aber eine halbe Stunde und du sitzt daneben und denkst, ey, wenn du noch einmal Hallo sagst, ja, dann nehme ich dein Telefon, programmiere die deutsche Nationalhymne als Vibrationsalarm und schieb's dir in den Arsch. Aber ich sag's nicht, weil ich ein freundlicher Mensch bin. Ich gucke aus dem Fenster, ich versuch's nicht zu hören. Hallo? Hallo? Ja? Ja, jetzt höre ich dich wieder. Hannover, wir sind in Hannover, wir stehen. Das Leben steht in Hannover am Bahnhof. Es gibt Steigerungen. Ich war jetzt vor kurzem am Flughafen und da kam eine Frau im Rollstuhl an und schrie ganz laut, ich bin VIP. Und ich dachte jetzt, ist das Teil ihrer Behinderung oder ist sie wirklich VIP? Und was heißt, ich bin VIP? Was wollte die? Und dann hat sie nochmal geschrien, ich bin VIP. Und hatte so eine Mischung aus Weinen und Schimpfen. Und weil es in Spanien war, kam eine sehr freundliche, gut aussehende Frau und wollte ihr helfen. Und dann aber hat sie die Frau angeschrien, hat gesagt, warum spricht sie kein Deutsch? Und da dachte ich, also man ist schon so gebeutelt vom Schicksal, ja, dass man im Rollstuhl sitzt und dass es einem schlecht geht und man will VIP sein. Aber das Erste, was einem einfällt, wenn einem Hilfe angeboten wird, ist das Böse, ist das Schlechte, ist, dass man sofort wieder mutiert zum Nazi und von der Frau, die in Spanien lebt und arbeitet, fordert, dass sie gefälligst Deutsch mit einem spricht. Das ist wirklich, also man braucht nicht viel Hirn, um Nazi zu sein, aber man muss aufpassen, dass das Resthirn nicht sofort belegt ist, davon Nazi sein zu wollen. Meine Güte, habe ich mich aufgeregt gerade. Extremisten, ich muss wieder runterkommen und ich glaube, ich brauche einen soften Song. Das, was ich euch jetzt vorspiele, ist ein bisschen älter. Es ist von einer Band, die mäßigen Erfolg hatte mit den Nachfolgealben, aber mit einem Album hatte sie großen Erfolg. Das war Pornograffiti. Pornograffiti hieß das Album. Es gab daraus ein paar Single-Auskopplungen. Die bekannteste Auskopplung mochte ich überhaupt nicht. Das war eine Ballade. Ich habe den Titel auch absichtlich vergessen. Es gab einen Track, den mochte ich. Und dieser Track ist Wholehearted von Extreme und zugleich ist es der Track, auf dem ich zum ersten Mal dachte, ey, der Gitarrist ist gar nicht schlecht und es ist heute ein sehr bekannter Gitarrist, es ist Nono Bettencourt, einer der besten Gitarristen, die es auf der Welt gibt und hier hört man schon raus, dass er eine große Karriere machen wird. Wholehearted von Extreme.
Die komplette Sendung mit Musik hören Sie auf radio1.de.
Yeah, genau. 12-seitige Gitarre klingt immer geil. 12-seitige Gitarre. Nunu Bettencourt mit Extreme Wholehearted. Das war, glaube ich, die letzte Single-Auskopplung aus dem zweiten Album Extreme 2. Ich weiß es nicht. Guckt's einfach nach. Wikipedia wird euch verraten, was es war. Ja, wir sind heute unter uns Extremisten. Wir zelebrieren ein bisschen Wut, Rache, Empörung und betrachten dabei gleichzeitig auch die anderen, die sich aufregen, empören und die Umstände unserer Zeit. Und wir stellen uns die Frage hier in meiner blauen Stunde am Sonntag, ist alles wirklich schlimmer geworden oder war es schon immer schlimm und wir denken nur, es wäre schlimmer? Und die Antwort darauf, die kann jeder selbst geben. Ihr werdet das vielleicht anders empfinden als ich oder vielleicht empfindet ihr es auch ähnlich. Ja, und was auch immer extremer wird, das sagen viele, sei das Wetter. Das ist, höre ich auch immer, seit Jahren schon. Es wird gar nicht mehr richtig Winter. Es stimmt überhaupt nicht. Es stimmt überhaupt nicht. Ich habe das jetzt nochmal rekapituliert. Die letzten beiden Winter waren eher mau. Aber da, wo wir leben, hier in Mitteleuropa, sind die Winter, ich glaube, nie so streng, wie es in den Bildern der Werbung aussieht, mit Schnee und Weihnachtsmann und Schlitten. Sondern gelegentlich gibt es mal Schnee und gelegentlich gibt es auch sehr viel Schnee. Und wer sich erinnert, vor 3 und vor 4 Jahren gab es sogar im Flachland, ich war in Köln, sehr viel Schnee. Und zwar beginnend, ich glaube, von November bis Februar durchgehend feste Schneedecke. Aber ich glaube, das ist auch Teil des Konsumverhaltens, dass die Leute sagen, wenn der Weihnachtsmarkt schon aufgebaut ist, dann muss auch der Schnee da sein. Und wenn da kein Schnee da ist, dann haben wir gar kein richtiges Weihnachtsgefühl. Das Wetter richtet sich aber nicht nach dem richtigen Gefühl, sondern das Wetter macht eben, was es will. Und ob das extremer wird oder nicht, ob das auch wieder nur ein perfider Trick der Meteorologie Industrie ist. Ich glaube, es gibt eine Meteorologie, die nämlich auch Nachrichten verkaufen muss, damit die Leute Wetterberichte gucken. Das kann ich nicht sagen, aber ich kann beurteilen, wie es in den letzten Jahren war und ich finde eigentlich, dass die Jahreszeiten relativ normal sind. Jetzt zum Beispiel ist es Sommer, wie ich das kenne. Mal Regen, mal nicht, mal Sonne, mal nicht, okay. Aber was mich nervt, und das finde ich extrem, aber das ist eine Eigenheit, die gehört einfach dazu, ist diese Luftfeuchtigkeit. Also in Köln zum Beispiel, die Kölner Bucht ist ja bekannt für die hohe Luftfeuchtigkeit. Da ist es dann nicht nur warm, 28, 32 Grad, sondern es hat auch noch 90% Luftfeuchtigkeit, so dass du im Sitzen schwitzt. Wenn man dazu auch noch dick ist, also ich nicht, aber wenn man dazu auch noch dick ist, dann führt das auch wieder zu Erscheinungen, die mich tierisch nerven. So Leute, die so schnaufen im Nichts. Man hört sich sofort an wie Harpe Kerkeling, wenn man einen dicken Rheinländer macht. Woher kommt das, dass man diese Schlemmerstimme in sich lauern hat? Naja, das ist auch etwas, was extremer wird. Und jetzt gerade in diesen Tagen, wo die Fußball-Europameisterschaft ist und wir uns natürlich auch gerne mit vielen anderen draußen aufhalten, da wünschen wir uns das ideale Fußballwetter. Wir wollen ja Public-Viewing-Wetter haben und da darf es auf keinen Fall regnen. Es muss zwischen 25 und 28 Grad, leichte Brise, Wind sein, also T-Shirt-Wetter ideal. Und auch bitte abends dann, ja, gegen 10 zur zweiten Halbzeit, darf es auch nicht zu kühl werden, sonst müssen wir über das T-Shirt noch ein dünnes Pullöverchen anziehen, dünnes Pullöverchen, das ist sieht ein bisschen schwul aus, wenn man das so über der Schulter hängen hat. Also bitteschön, sagt mal dem Wettergott Bescheid, wir haben ein paar Wochen EM jetzt und da muss das alles passen. Und dann kommt ja auch die Grillsaison hat begonnen, hat ja Peter Klöppel verkündet. Peter Klöppel ist übrigens mein Indikator für meinen Lebensstand. Ja, wenn ich wissen will, wo ich im Leben gerade stehe oder im Jahr, dann frage ich Peter Klöppel, der sagt, die Grillsaison hat jetzt begonnen. Dann weiß ich, okay, die Grillsaison hat begonnen. Wenn ich dann 8 Monate gefressen habe, sagt Peter Klöppel, jetzt beginnt wieder die Bikini-Saison und dann muss ich wieder ins Fitnessstudio, weil ich vom Grillen total überfettet bin, Alter. Ja, und dann strampelt ich mir auf so einem Laufband einen ab. Ich meine, was ist ein Laufband? Das ist ein Plastik, auf dem man stehend sich bewegt und man bewegt sich, weil das Plastik sich bewegt. Aber es hat mit Laufen nichts zu tun. Das ist eine Ersatzbefriedigung, eine Gewissensbeschwichtigung für Leute, die zu viel fressen. Das ist auch kein Sportstudio, sondern das ist eine Gewissensbefriedigungsabbittehölle. Ja, so nenne ich das. Und am schlimmsten ist Crosstrainer. Alter, was ist ein Crosstrainer? Wo macht man bitte eine Crosstrainerbewegung im realen Leben? Wenn man unter Wasser einen Haifisch töten will wahrscheinlich. Das ist doch mega Schwachsinn. Und dann sieht man dann immer diese Weiber mit diesen Leggings drauf, wo darunter sich die Orangenhaut so abzeichnet, die gleichzeitig Ohrstöpsel drin haben und wahrscheinlich das Hörbuch von 50 Shades of Grey hören und lesen so ein Rätselheft und gucken parallel noch auf den Fernseher. Das ist Antisport. Davon nehme ich zu. Also von sowas nehme ich zu, ja, weil die Wut, die ich habe, sich sofort in Kalorien umwandelt und meine Fettpölsterchen explodieren. Aber darauf wollte ich nicht hinaus. Ich wollte mit euch über Fußball sprechen. Ich glaube, und diesen Tipp gebe ich hiermit zum Finale vor der letzten Musik ab, ich glaube, es wird ein Halbfinale geben. Deutschland wird im Halbfinale verlieren. Und Europameister wird Frankreich. Tut mir leid, das ist die Wahrheit. Und vielleicht werden wir auch irgendwas aus Dänemark, ich weiß nicht, ist Dänemark überhaupt bei der EM dabei? Habe ich jetzt nicht, ich weiß nur, viele, viele kleine Länder, viele nicht eroberte kleine Länder, noch nicht eroberte kleine Länder machen auch mit. Dänemark weiß ich gar nicht, obwohl die eine gute Mannschaft hätten. Ich komme auf Dänemark, weil die nächste Musik kommt aus Dänemark. Es ist eine wunderschöne Frau, Medina, halb Chilenin. Und Rest, glaube ich, Dänisch und noch irgendwas anderes drin. Und Medina ist eigentlich eine DJin. Sagt man DJ? DJin. Also das, was die, wie heißt denn noch? Die Ex von Dieter Bohlen, Dschungel, ich weiß es nicht. Die ist auch jedenfalls DJ und sie hat mehrere Alben gemacht, die so ein bisschen hausig, trendy, House, Techno, weiß nicht, wie man es nennt, sind. Und ich finde sie bezaubernd. Und aus diesem einen Album, ich weiß nicht, wie es heißt, habe ich einen Track für euch rausgesucht. 12 Dare würde ich es auf Niederländisch sagen, auf Holländisch, aber es ist 12 Dare auf Dänisch wahrscheinlich. Ja. 12 Tage auf Deutsch übersetzt. Hier kommt Medina.
Die komplette Sendung mit Musik hören Sie auf radio1.de.
Todare von Medina, würde ich jetzt mal sagen, wenn ich Dänisch könnte. Ich weiß nur, 1, 3, 4, 5, 6, schö. Das ist aber eher Norwegisch. Ich weiß es nicht. Auf Deutsch 12 Tage Medina, die wunderbare DJ aus Dänemark. Und Dänemark habe ich nochmal nachgeguckt. Dänemark ist natürlich nicht dabei. Obwohl Dänemark 92 Europameister geworden ist. Direkt aus der Pommesbude auf das Spielfeld haben die Dänen für eine große Überraschung gesorgt, denn sie waren, glaube ich, Ersatzmannschaft. Sie waren nämlich gar nicht qualifiziert und sind dann sozusagen als Ersatzmannschaft für Kroatien. Irgendwo war, glaube ich, gerade Krieg und dann haben die Dänen gespielt und haben gewonnen. Haben gewonnen und sind Europameister geworden. Schade. Denn im Moment gibt es wirklich gute dänische Fußballer. Ich weiß das, weil bei meiner Lieblingsmannschaft Borussia Mönchengladbach spielt nämlich gerade einer, der Christensen heißt. Sehr erfolgreich, gute Zweikampfquote, fast 100%, ist aber nur ausgeliehen. Das heißt, er hat jetzt noch eine Saison vor sich und geht dann wieder zurück zu Chelsea. Das finde ich auch echt eine Sache, die mich total nervt. Es wird immer extremer, auch im Fußball. Die Engländer kaufen halb Europa leer. Wir haben ja viel Geld jetzt übrig durch diese Rechte und irgendwelche Großmogule, die sich da eingenistet haben, ob es jetzt Etihad ist oder die Sponsoren, die man immer auf den Trikots auch sieht. Und heutzutage muss man 3 Spiele, glaube ich, als Spieler gemacht haben. Schon stehen die Engländer vor der Tür und winken mit 50 Millionen. Das Komische ist aber, dass die Engländer, obwohl sie sich wirklich alles zusammenkaufen, jetzt europäisch nicht besonders erfolgreich sind. Es ist ja, das wisst ihr, nicht Chelsea oder Manchester oder irgendein englischer Verein Champions League-Sieger geworden, sondern es waren im Finale 2 spanische Vereine, Atletico Madrid und Real. Und Real ist Champions League-Sieger geworden. Und es war auch in den letzten Jahren selten so, dass die Engländer den Markt dominiert haben. Also da frage ich mich, macht das wirklich Sinn und kann man das nicht limitieren? Also kann man nicht sagen, pass auf, es gibt eine Grenze, 10 Millionen maximal. Und wenn 10 Millionen von mehreren geboten wird, dann muss sich der Spieler halt entscheiden. Verdammt nochmal. Ja, aber irgendwie geht's wahrscheinlich auch um Kohle, um Interesse und Interesse wiederum ist generierte Kohle und die Sender, die dahinter stecken und die Leute, die es bezahlen, die haben wahrscheinlich auch ihre Ansprüche und so. Müssen alle dieses Spiel mitspielen, ob sie wollen oder nicht. Ich finde ein bisschen blöd, weil das Spiel dadurch kaputt geht und es verliert auch an Reiz. Es wird immer künstlicher. Es geht eigentlich viel mehr um Wetten und Einschätzbarkeit als um einen Wettbewerb. Und insofern sind diese Wettbewerbe wie die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaften ein kleiner Lichtblick, weil da eben die Mannschaften unter sich bleiben. Gut, die Franzosen spielen mit der B-Mannschaft von Senegal und nennen es nur Frankreich. Aber es ist ein Wettbewerb unter Nationen und dieser Wettbewerb unter Nationen soll fair und hart geführt werden.
Radio 1. Die blaue Stunde. Mit Serdar Somuncu.
Ja, das bin ich hier in der blauen Stunde am Sonntag zusammen mit euch. Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben ja schon eine Strecke hinter uns. Wir haben schon einiges besprochen, von der Politik bis hin zu den Alltäglichkeiten, die einen nerven. Und das, was uns noch fehlt, ist ein kleiner Blick in den Boulevard. Das, was die niederen Chargen so treiben. Die Leute, die uns jeden Tag ja nur marginal interessieren, aber doch uns so ähnlich sind. Und ich habe jetzt gesehen, Johannes B. Kerner, Johannes Benedikt Kerner hat sich getrennt nach 20 Jahren. Ich frage mich immer, wie das abläuft bei so Leuten. Entschuldigung, ich musste mich kurz räuspern. Ich hatte noch Restalkohol in der Gurgel. Ach, Moment, ich muss noch einen Schnaps hinterher saufen. Alter Schwede. Ah, da kriege ich ja eine Flasche gereicht. Ich trinke lieber aus der Flasche mittlerweile. Ich bin schon in diesem Stadium. Nee, ich habe es gelogen. Ich trinke wieder aus dem Glas. Wie macht man das, wenn man so Promi ist? Trennt man sich dann und sagt, wer gibt von uns die Pressemeldung raus? Also was soll dieser Scheiß eigentlich? Können die sich nicht in Ruhe und alleine trennen? Warum weiß ich überhaupt, dass sie zusammen sind? Und hat irgendjemand Interesse daran zu wissen, mit wem, wann, wo, wie, wer in die Kiste steigt? Keine Ahnung, offensichtlich schon. Und dann immer dieselben Floskeln. Wir haben einvernehmlich beschlossen, uns zu trennen, bleiben aber gute Freunde. Ja, leck mich doch am Arsch. Wenn ihr gute Freunde bleibt, dann bleibt's halt. Und wenn ihr euch trennen wollt, dann trennt ihr euch halt. Und wenn ihr zusammen sein wollt nächste Woche, dann verkündet's nicht jedem. Aber offensichtlich ist das auch ein Markt oder eine Branche oder irgendwas, was funktioniert. Und warum weiß ich das? Weil es mich auch interessiert. Ist doch klar. Wenn ich weiß, der Johannes B. Kerner, der hat sich getrennt, dann denkt irgendwo in mir eine Stimme, siehste, siehste. Selbst die Prominenten kriegen's nicht hin. Ich habe Johannes B. Kerner einmal getroffen, das sage ich jetzt echt unter uns, bitte verratet das nicht weiter. Und zwar, es ist peinlich, ich erzähle das, ich bringe mich jetzt um meine Karriere. Jedenfalls, wenn Johannes B. Kerner irgendwann nochmal Wetten, dass oder so eine Late-Night-Samstag-Show bekommt, der wird mich nie mehr wieder einladen. Ich war auf der Programmpräsentation von Pro7, so vor 5 Jahren, in München in so einem Hotel. Und weil ich keinen Bock darauf hatte, bin ich mit kurzen Hosen und Flipflops und 2 Aldi-Tüten in die Lobby des Sofitels einmarschiert. Und dann kamen so 2 Bodyguards, die mich rausbuxieren wollten. Und ich habe geschrien, ich bin prominent, lassen Sie mich durch. Ein Bild für die Götter. Und da kamen mir Joko und Klaas, die auch da waren, zu Hilfe. Die waren damals noch so kleine Scheißer. Die waren gerade neu bei Pro7. Und ich hatte sie entdeckt und dorthin gebracht, wo sie jetzt sind. Ich war sozusagen der Steigbügel ihrer Karriere, nachdem sie mich dann wieder zurück in den Dreck getreten haben. Diese Hurensöhne. Wir haben uns dann da getroffen, zusammen mit Simon Gosejohann und anderen Knallchargen, so C-Liga der Promis, der aufstrebenden Promis. Und ich war so angefixt davon, ich war so glücklich, es war ein schöner Sommertag, dass ich innerhalb von kurzer Zeit mir die Kante gegeben habe. Aber so schnell, dass ich ja fast die Besinnung verloren habe. Und auf einer Veranstaltung der Pro7 Programmpräsentationsveranstaltung die Besinnung zu verlieren, ist High-End Quality Entertainment. Das ist ich habe dann angefangen zu randalieren und in meinen kurzen Hosen mit den Flipflops und den Aldi-Tüten, die ich neben mich gestellt hatte. Und irgendwann beschloss man, mich rauszuschmeißen. Und dann stand ich am Tresen dieses Hotels und habe laut rumgepoltert. Ich bin prominent, Sie können mich nicht rausschmeißen. Ich bin der Entdecker von Joko und Klaas. Und plötzlich steht Johannes B. Kerner neben mir. Und es war mir nicht danach, aber es kam so einfach. Ich habe dann gekotzt und zwar ihm vor die Füße. Es kam so Wodka, Apfelstückchen, diverses Zeug aus meinem Rachen. Und dann habe ich geschrien, B. Kerner, ich kenne Sie, B. Kerner, und habe den total angeschrien. Und der ist dann weggelaufen, aber der ist nicht so normal weggelaufen, der ist weggespurtet. weil er dachte, ich sei vom Teufel besessen. Und ehrlich gesagt, ich bin's auch ein bisschen. Und weil ich vom Teufel besessen bin und weil mir solche Veranstaltungen mega, mega, wie Dieter Bohlen sagen würde, auf den Sack gehen, gehe ich auch nicht mehr auf solche Veranstaltungen. Ist immer dieselbe Scheiße. Ich war mal auf dem deutschen Fernsehpreis. Da kam mir die Kotze leider nicht, aber ich hätte gerne in einem Strahl gekotzt, als nämlich Mirja Dumont, das ist die Frau von Sky Dumont, bei ihrer Dankesrede zur Überreichung des Fernsehpreises wegen so einer Flüchtlingsdoku, hatte sie so einen Preis bekommen, gesagt hat, dieser Preis geht auch alle Flüchtlinge da draußen. Vielen Dank, ihr seid toll. Ich dachte, ich höre nicht richtig. Mir ist echt der Kopf vom Kopf gefallen. Also der Kopf vom Rumpf gefallen. Alter Schwede, ich habe gedacht, das gibt's nicht. Und ich seitdem meide ich solche Veranstaltungen. Jetzt war ja vor ein paar Wochen der Filmpreis. Auch ein ganz verlogener Scheiß. Filmpreis in Deutschland. Da fragt man sich, welche Filme gibt's eigentlich? Außer diesen Schmonzetten, die Til Schweiger dreht und irgendwelchen anderen Scheißfilmen, die international nicht wahrgenommen werden. Außer das Leben der anderen oder der Untergang. Immer irgendwas so mit Hitler oder Stasi. Aber da treffen sich dann auch ganz viele, ganz wichtige Leute. Und wenn man da ist, denkt man, man wäre im Nabel der Welt. Aber wenn man dann wieder weg ist, denkt man, das war eigentlich der Arsch der Welt. Das Arschloch ist dem Nabel manchmal auch sehr ähnlich. Also es ist so ein bisschen, wenn man sich das genau anguckt, das Arschloch, guckt euch heute mal euer Arschloch an. Es sieht aus wie ein Nabel. Es kommen nur unterschiedliche Sachen dabei raus, beziehungsweise rein. Beim Nabel geht's, glaube ich, rein und beim Arschloch kommt's raus. Aber es ist, hat die gleiche Funktion. Versorgung mit Energie, Entsorgung von Energie. So, das war erstmal ein Punkt, den ich setzen musste, weil ich mich gerade vor mir selbst geekelt habe. Aber der Boulevard ist auch was Ekliges. Und die Trennung von Johannes B. Kerner hat diesen Wutanfall bei mir ausgelöst. Und ich glaube, die Hochzeit von Frau Katzenberger würde Ähnliches bewirken. Aber ich hab's wirklich geschafft, es komplett zu ignorieren. Ich hab's nicht ein einziges Mal gesehen. Ich muss aber sagen, ich bin, was meine Ertragsfähigkeit angeht, was diese Boulevard-Scheiße angeht, schon am Limit. Denn ich habe mir schon die komplette Serie angeguckt mit wie heißt der Gewinner von Deutschland sucht den Superstar, der mit dieser Frau zusammen ist? Pedro? Er fühlt sich an wie Pedro. Ich glaube, es ist Pedro oder es ist Pancho Sancho Panza und seine Frau, die jetzt, und die filmen sich ja dann mal, wie sie Kinder kriegen, wie sie schwanger sind, so Real-Life-Dokus und wie sie auf der Straße gehen und in ihrem asozialen Slang miteinander reden. Pedro, ich wollte noch eine Cola kaufen. Kann ich deinen Bauch fühlen? Schöner Bauch. Und das habe ich komplett durchgeguckt und ich bin auch durch, seitdem ich das durchgeguckt habe. Deswegen, die Katzenberger habe ich nur am Rande mitbekommen. Ich weiß, dass sie mit dem Sohn von Costa Cordalis verheiratet ist. Ist es der Sohn oder ist es Auswurf? Also ich weiß nicht. Ist der von Costa Cordalis oder ist der nur neben Costa Cordalis entstanden? So auf einmal. Costa Cordalis ist auch ein geiler Name, oder? Das kriegt man doch vom Gott geschenkt, oder? Gott sagt doch, ich habe noch einen Namen in der Tasche, das ist der Costa Cordalis. Willst du Schlagersänger werden? Und dann puff, wird man Schlagersänger. Die nächste Musik ist gar nicht so Schlager, obwohl, wenn man es übersetzt, glaube ich, jedes Mal, wenn ich mit dir zusammen bin, kommt es schlagermäßig rüber. Und es ist auch jemand, der die Boulevardpresse lange Zeit gefüllt hat mit Meldungen seiner Ehe, die niemand lesen wollte. Es ist nämlich Seal, der verheiratet war mit Heidi Klum oder noch ist, ich weiß es gar nicht, die lässt sich ja gerade pudern von diesem komischen Viktor Schnabel, ist ein schöner Name, Schnabel, mein Liebhaber heißt übrigens Schnabel. Und Seal war immer ein Musiker, den ich sehr mochte, bis er dann mit Heidi Klum zusammen war. Er hat sozusagen durch seine Beziehung an Respekt bei mir verloren. Und besonders mochte ich Seal, weil er mit einem der größten Produzenten aller Zeiten zusammengearbeitet hat, mit Trevor Horn, der von Slave to the Rhythm bis Yes, Owner of a Lonely Heart, bis Frankie Goes to Hollywood, bis Tattoo alles produziert hat, was Rang und Namen hat. Und Trevor Horn hat, ich glaube, insgesamt 3-4 Alben von Seal produziert. Danach haben sie sich getrennt. Genau die Phase, in der Seal mit Heidi Klum zusammen war. Und dieses letzte Album, was, wie ich finde, viel zu erfolglos ist dafür, dass es wieder in dieser Gemeinschaft entstanden ist. Seven heißt es, glaube ich, ist ein sehr schönes Album, wieder von Trevor Horn produziert. Und daraus hören wir jetzt die erste Single-Auskopplung, Every Time I'm With You, von Seal.
Die komplette Sendung mit Musik hören Sie auf radio1.de.
Every Time I'm With You, Seal war das von seinem letzten Album Seven. Produziert von Trevor Horn, den ich sehr, sehr schätze, den ich sehr bewundere, der für mich einer der größten Produzenten ist, die man eigentlich in der Musikgeschichte kennt. Was ist eigentlich ein Produzent? Das ist so eine Sache, das ist schwer zu sagen. Ein Produzent ist erstmal kein Musiker, muss nicht unbedingt ein Musiker sein. Es gibt viele Produzenten, Clive Davis zum Beispiel, der Whitney Houston produziert hat oder das bekannteste Santana-Album mit mehreren Grammys ausgezeichnet. Das ist eher ein Geschäftsmann als ein Musiker. Aber es gibt auch Produzenten, die selbst Musiker sind und die selbst auch Instrumente spielen auf den Produktionen, die sie machen. Das Besondere bei Trevor Horn ist, dass er ein Arrangeur ist, ein unglaublich begnadeter Arrangeur, der ein Gefühl dafür hat, wie er Musik zusammensetzen muss, damit sie eine Einzigartigkeit besitzt. Und das, was bei Trevor Horn immer das Besondere ist, ist, dass es sehr komplex und sehr kompliziert aufgebaut ist. Hier zum Beispiel bei dem Track, den wir eben gehört haben, spielt ein komplettes Symphonieorchester im Hintergrund, aber gleichzeitig sind es Hits, gleichzeitig sind es Melodien, die sehr eingängig bleiben und die sehr einfach klingen, obwohl sie sehr, sehr kompliziert zusammengesetzt sind. Trevor Horn hat irgendwann mal mit den Buggles angefangen. Video Killed the Radio Star war sein erster großer Hit und hat sich dann so im Laufe der Jahre immer weiterentwickelt. Ist so heute, glaube ich, um die 70. Man hat selten gesehen, wie er aussieht. Es gibt ganz wenig Bilder, gibt es nur von ihm. Kaum Interviews. Ist ein weißhaariger, älterer Mann, der ein bisschen so wie Herb Ritz aussieht, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, wie Herb Ritz aussieht. Ich glaube, ein weißhaariger, älterer Mann. Ähnlich wie Trevor Horn sieht übrigens Herb Ritz aus. Und wie komme ich auf Herb Ritz? Weil die meisten Fotos auf den Seal-Alben nämlich auch von Herb Ritz sind. Und Trevor Horn, wie gesagt, ist einer meiner absoluten Produzenten-Favoriten. Ja, wir sind zusammen, schön zusammen eigentlich, bis, weiß gar nicht, wie lange wir noch Zeit haben, in der blauen Stunde, so nennt sich meine Sendung, die ich jetzt neuerdings hier moderieren darf, versuche ich ein buntes Spektrum, ein Potpourri, schönes Wort, abzudecken aus den Dingen, die uns interessieren könnten, aber auch euch ein bisschen zu erzählen von den Dingen, die mich interessieren. Und in den letzten Minuten, die wir haben, vielleicht noch ein bisschen was Intimes oder etwas, was uns allen geläufig ist. Jetzt kommt der Sommer und der Sommer ist für viele die Zeit des Jahres, auf die man sich freut. Man hat Ferien, die Tage sind lang, man genießt es, draußen zu sein, man grillt mit Freunden, vielleicht guckt man sogar Fußball, man fühlt sich wohl, rundrum wohl. Und dann aber kommt schon wieder der Herbst, das wissen die Älteren unter euch. Und dann kommt schon der Winter und diese latente Depression, die man hat, diese Sehnsucht danach, das Glück festhalten zu wollen, ist eine Illusion. Das Glück wird vergehen, wir werden irgendwann wieder anfangen, die Stunden zu zählen, in denen es hell ist, und dann vielleicht irgendwann taucht es wieder auf, dieser Abgrund in uns und die Gedanken, die schwermütigen Gedanken in uns, die manchmal eine Belastung sind, die manchmal aber auch eine Bereicherung sein können. Und das ist das, schon wieder der Wodka in meiner Stimme, Entschuldigung, ich muss irgendwann mal mir die Räusper-Taste zeigen lassen, dann belästige ich euch nicht mit meiner kratzigen Stimme. Und genau dieser Aspekt, diese latente Depression, ich weiß, darüber spricht man ungern, schon gar nicht im Radio an einem wunderschönen Sommertag, ist etwas, was ich euch vielleicht mal ein bisschen näher bringen will, als etwas, vor dem man keine Angst haben sollte. Weil Blaue Stunde ist ja auch der Titel unserer Sendung, Blau, der Blues, ist manchmal etwas, was Gefühle trägt und was Gefühle vielleicht sogar erzeugt, was Gefühle gerade stark macht. Und ich hatte mal ein Erlebnis, da ist mir das zum ersten Mal aufgefallen, ich war auf einem Konzert, der Musiker ist heute relativ unbekannt, ein Indianer, ganz wirre Mischung, auch Anteile, afrikanische Anteile drin, texanische Anteile, ein Bluesmusiker. Und der hat mir sehr viel erzählt, weil ich ihn vom Bahnhof abholen musste. Damals gab es ein Konzert in unserer kleinen Stadt im örtlichen Jugendzentrum. Und dieser Typ war wirklich der lebende Blues. Der war der lebende Blues. Der war traurig auf der einen Seite und erfüllt von, ja, gleichzeitig auch guten Gedanken, die aus dieser Trauer gewachsen waren, der Zuversicht eben, dass das Leben immer irgendwie weitergeht, egal wie hart es vorher zugeschlagen hat. Und er war, ohne dass er viel dafür tun musste, ein Mensch mit einem ganz wunderbaren Charisma. Und das ist etwas, was ich glaube und von dem ich fest überzeugt bin, dass alle Dinge, die man tut, alles, was man sagt, alles, was man verkörpert, auch immer abhängig von dem ist, wie man es erlebt hat und mit welcher Intensität das Leben einen erwischt hat und wie man dieser Intensität sich auch manchmal entgegensetzen konnte und wohin man es gepackt hat und wie man es auspacken kann, vor wem und wie selbstbewusst man vielleicht sogar zu dem stehen kann in dem Moment, wo es wie eine Verletzlichkeit wirkt. Und das war mein Erlebnis damals und ich habe daraus gelernt, dass das ein wichtiger Motor eben auch der Kunst sein kann, die man macht. Dass es in vielen Dingen, die ich höre, die mir gefallen, der Aspekt ist, auf den ich achte, ob etwas authentisch ist, ob es originär ist, ob es einen Charakter hat, ob es sich nach Leben anfühlt oder ob es nur Konserve ist, ob es leblos ist, ob es einfach dahingesagt ist, ob es ein Troll ist, jemand, der kein Profil hat. Und nur ein Profilbild und der sich anmaßt, andere zu stören und sich von anderen nicht stören zu lassen. Und das ist genau das, was ich euch am Ende dieser wunderbaren 2 Stunden sagen will. Lasst euch nicht stören, lasst euch nicht abbringen von den Dingen, die wichtig sind. Und achtet ein bisschen mehr auf die Sachen, die in euch sind. Ich glaube, in sich hat man vieles, was verborgen ist. Und das muss nicht immer gewertet werden als negativ oder positiv. Das kann je nach Jahreszeit variierend bereichernd sein. Und wenn jetzt der Herbst kommt und wir vielleicht erleben diesen Herbst zusammen, dann schauen wir mal, ob wir uns drauf einlassen können. Ich freue mich drauf. Ich freue mich sehr auf die Zeit, die jetzt vor uns liegt. Ich freue mich, dass ich diese kleine Sendung habe und dieser wunderbare Sender, den ich abgöttisch liebe, ab dem heutigen Tag mir diese Möglichkeit gibt, diese Sendung zu machen. Und ich hoffe, ihr habt alles vergessen, was vorher war. Denkt nicht mehr dran. Denkt nicht mehr dran. Vergesst es einfach. Tschüss, wir hören uns bald wieder. Euer Serdar Somuncu.